Bruder Eberhard Weber wird heute Abend zum Thema sprechen, das ganze Wort Gottes Alten und Neuen Testaments. Wir beten. Fangen wir damit an, Vater, dass wir heute Abend dir, wie schon so oft, danken für dein Wort. Danken für die Offenbarung deines Wortes. Danken, dass du nicht stille geblieben bist, dass du dich geäußert hast. Keiner konnte dich dazu zwingen. Du hast es in ganzer Freiwilligkeit und Liebe zu uns getan. Und nicht nur einmal, immer wieder, wie du es uns sagst, im Alten Bund, durch die Väter und die Propheten, im Neuen, durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, das fleischgewordene Wort. Danke für diese Offenbarung von dir. Danke, dass du einzigartige Wege gefunden hast, dieses Zeugnis von dir Schrift werden zu lassen. Dass wir es vor uns haben, dass wir es lesen können, dass wir darin forschen können und dass du uns einen Heiligen Geist gegeben hast, der uns dieses Wort auslegt, erklärt und lebendig macht. So lebendig, dass es ins Leben hineingreift, dass es Entscheidungen bestimmt, dass es uns verändert, dass es uns trägt, aufrichtet, tröstet und auf jeden Fall zum Ziel bringt. Preis sei dir für dein Wort. Wir segnen an diesem Abend unseren Bruder und bitten dich um die Leitung deines Geistes für ihn und für uns. Amen. Amen.
Ja, guten Abend, liebe Brüder und Schwestern. Nun kommt heute Abend schon eines der späteren Themen, nachdem schon viele Brüder vor mir gesprochen haben. Und mein Thema lautet, wie schon gesagt, die ganze Schrift Alten und Neuen Testaments. Ich habe immer so eine Sorge, dass ich schon alles wissen, wenn ich spreche. Das wissen die doch schon lange. Aber meine Frau hat mir früher immer gesagt, nein, tu mal ganz schön langsam. Eines nach dem anderen erklären. Auch wenn du meinst, die wüssten schon alles. So will ich es heute Abend auch machen. Und fange an mit Römer 15, Vers 4. Das ist meine wichtigste Stelle. Und von dieser Stelle gehe ich aus. Römer 15, Vers 4, eine Stelle, die mir ungeheuer wertvoll und lieb geworden ist. Ich lese: Denn alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu Israels Belehrung geschrieben. Ich wiederhole, ich habe falsch gelesen, bewusst. Bitte? Ja, denn alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, für uns, auf dass wir durch das Ausharren und die Ermunterung, schön, dass hier Ermunterung steht und nicht Ermahnung, durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Bitte? Da wollte ich damit sagen, für das alte Israel, für die Körperschaft, Heilskörperschaft Israels. Ja, haben wir es verstanden. Ich muss nun starten auch mit einem ganz speziellen Thema, das gehört einfach dazu. Für die, die das nicht gerne hören möchten, machen Sie ein Weilchen auf Durchzug. Ich bin bald fertig damit. Und zwar, uns gehört die ganze Schrift noch einmal, von vorne bis hinten. Aber damit leugne ich nicht die Schriftteilung. Gerade da ist es ganz wichtig, wenn man so etwas vertritt, dass man die ganze Schrift hat, sonst wird man einseitig. Und da gibt es genug Beispiele, auch aus unseren Kreisen, oder uns verbundenen Kreisen, wo das so ist. In 1. Korinther 3, Vers 21 bis 23 steht, alles ist euer. Paulus, Kephas, Apollos, Leben, Tod, alles gehört uns. Wir aber gehören Christus und Christus gehört Gott. Wenn man ganz und gar Christus gehört, dann gehört einem auch die ganze Schrift. Er ist der Geber der Schrift und selbst das Wort der Logos. Trotzdem bleibt die Schriftteilung, ich werde das jetzt noch etwas besser erklären, und ich gebe offen zu, ich bin ein strenger Vertreter der Schriftteilung. Schriftteilung verhindert, dass für mich die Bibel wie ein Brei ist. Alles kräftig gerührt, das Gesetz beigemischt und dann mit dem Löffel das herausgeholt, was einem passt. Schriftteilung bringt Ordnung in meine Auslegung. Ich versuche eine Deutung mit einem Beispiel, auch wenn alle Beispiele, die wir Menschen bringen, ihre Grenzen haben, ich versuche es trotzdem. Da ist ein Junge, der hat Geburtstag. Sagen wir, 7 Jahre oder 8 Jahre, spielt gar keine Rolle. Und da hat die Mutter einen großen Kuchen gebacken. Und das soll jetzt in dem Bilde das Wort Gottes sein für diese ganze Geburtstagsgesellschaft. Die Mutter hat aber im Voraus, in der Vorerwählung, ihm schon ein Stück rausgesucht und schon angeschnitten. Und dann hat sie dem Paulchen, nennen wir mal, hat Paulchen geheißen, schon vor, nach dem Grund, ja, hat ihm schon vorgesagt, du Paulchen, 14 extra Geheimnisse kommen auf dein Kuchenstück drauf. Und dann kommt dieser Kuchen an mit dem angeschnittenen Stück und die 14 Geheimnisse drauf. Und dann vor aller Gesellschaft schneidet sie die Stückchen raus und gibt es dem Jungen auf den Tisch. Sie hat dieses Kuchenstück nach 2. Timotheus 2,15, ist ein Bild, in gerader Richtung für ihn geschnitten. Später erhalten die anderen auch ihre Stücke natürlich und nun entbrannt sich eine Diskussion. Da fragen die anderen, was sind das für 14 Geheimnisse? Was ist das für Spezielles, was dieser Junge da bekommen hat? Sie sagen, wir haben doch auch Erlösung und Gnade. Aber wozu und was hat denn dieser nun Besonderes? Da sagt sogar einer, das ist alles für mich so schwer verständlich. Ich weiß gar nicht, was das soll. Da sagt die Mutter, beruhigt euch mal, ihr Lieben. Letzten Endes werdet ihr alle das auch kapieren. Wieder ein Bibelwort dazu gemeint, natürlich. Epheser 3, Vers 5 und 6. Auch die anderen heiligen Apostel haben durch den Geist gesagt bekommen, was das mit dem Mitleid durch die Nationen bedeutet. Und sie wird Ihnen erklären, was das Besondere mit dem Jungen ist. Aber damit bin ich noch nicht am Ende. Der ganze Kuchen gehört dem Jungen. Und nun sagt die Mutter, nun iss mal auch vom ganzen Kuchen, es ist doch dein Geburtstag. Und nimm von allem etwas. Dir gehört der ganze Kuchen. Und so ähnlich sehe ich das nun auch mit dem Wort und der Schriftteilung. Wir haben zwar ein spezielles Stück und wir müssen, dass unser prophetisches Zeugnis auch in dieser Zeit, aber uns gehört der ganze Kuchen, oder gehen wir zurück, das ganze Wort. Alles ist für uns da. Und dass das ganze Wort uns gehört, dazu noch 2 weitere Zeugen aus dem Munde des Apostels Paulus. 1. Korinther 9, Vers 9. Wir haben die erste Stelle in diesen Tagen schon einmal gehört aus 1. Timotheus 5, Vers 18. Aber ich nehme, weil das hierher gehört, 1. Korinther 9, Vers 9. Dort steht, denn in dem Gesetz Moses steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Ist Gott etwa für die Ochsen besorgt? Oder spricht er nicht durchaus um unseretwillen? Da hat Gott schon längst gewusst, dass die Geschichte mit dem Ochsen auch für uns geschrieben ist. Es geht dann weiter, denn es ist um unseretwillen geschrieben, dass der Pflügende auf Hoffnung pflügen soll. Und die nächste Stelle, ein Kapitel weiter, 1. Korinther 10, Vers 11. da wird von der Wüstenwanderung gesprochen. Und da steht, alle diese Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbilder und sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung oder Ermunterung, auf welche das Ende der Zeitalter oder der Ertrag, der Inhalt der Zeitalter gekommen ist. So groß ist die Schrift, dass sie uns zuordnet, auch die Enderträgnisse der Zeitalter sind auf uns gekommen. Und auch diese Geschichte ist zu unserer Ermahnung, die ganze Wüstenwanderung, das ist ja 2. Mose bis 5. Mose, die ist zu unserer Ermahnung und Ermunterung geschrieben. Da hat Gott schon, und das ist so, vorausgeplant für uns. Das ganze Wort also, wenn ich es so formuliert habe, dann ist es zunächst das Alte Testament. Aber es ist auch das Neue Testament. Es ist das ganze Alte Testament, die 4 Evangelien und dort nicht nur Johannes Evangelium, sondern auch die 3 Synoptiker, Matthäus, Markus und Lukas. Die Apostelgeschichte, die katholischen Briefe einschließlich Hebräerbrief, die katholischen Briefe sind alle nicht paulinischen Briefe, manche zählen Hebräerbrief dazu, manche auch nicht. Und dann die Offenbarung, der Pietisten liebstes Kind übrigens. Bleiben wir zunächst beim Alten Testament und werfen ab und zu auch einen Blick auf das Neue. Jesus, die Apostel, Paulus, die Offenbarung und die katholischen Briefe argumentieren immer mit dem Alten Testament. Das war auch noch viele Jahre nach Jesus die Schrift und ist es heute noch für uns. Paulus sagt, was sagt die Schrift? Oder die Schrift sagt, dann meint er das Alte Testament. Zum Beispiel eine einzige Stelle nur, Römer 10, Vers 11. Oder Jakobus 4, Vers 5. Oder meint ihr, dass die Schrift vergeblich redet? Und wir können jetzt alle Schriften, Briefe, was es gibt, im Neuen Testament durchgehen. Noch einmal, die 4 Evangelien, Apostelgeschichte, Paulus, katholische Briefe, Offenbarung, überall ist ein Rückbezug aufs Alte Testament. Ich habe bei der Durchsicht nur einen Brief gefunden, der keine direkte Anbindung an das Alte Testament hat, keinen Rückbezug zum Alten Testament. Und das ist der Philemonbrief. Und beim Titusbrief habe ich zweimal gelesen und dann habe ich es auch gefunden. Und hier sage ich nun etwas ganz Wichtiges. Unsere Predigt braucht zur Unterstützung das Alte Testament. Natürlich auch das Neue, das liegt uns aber näher und das geht uns auch leichter von den Lippen und von den Vätern, von der Väter. Auch die 4 Evangelien, auch die 3 Synoptiker, um das zu wiederholen. Wo das geschieht, dieser Rückbezug, insbesondere dann auch ins Alte Testament, erhält die Predigt biblischen Tiefgang. Das ist auch die Not unserer Tage, dass wir nicht mehr in Verbindung mit dem Alten Testament predigen können. Heute wird sehr stark die psychologische Predigt in den Vordergrund gestellt. Und dann muss man noch etwas sehen, dass die ganze Bibel, Altes und Neues Testament, ist Prophetie. Prophetie enthüllt Gott. Prophetie enthüllt Vergangenheit, das Zurück bis in die Welt Gottes der Ursprünge. Die Prophetie enthüllt Gegenwart und die Prophetie enthüllt natürlich auch die Zukunft. Das meiste aus den Verheißungen ist noch gar nicht erfüllt. Natürlich, was Jesus im Fleisch betrifft, das ist erfüllt. Auch gewisse Gerichte in Israel sind erfüllt, aber der Rest ist nicht erfüllt. Deshalb ist das Alte Testament so spannend. Vieles zielt auf die Endzeit. Vieles zielt auf das tausendjährige Reich und vieles auch auf den neuen Himmel und neue Erde. viel mehr als wir denken, auf die Zeiten der Vollendung. Ich denke nur an Psalm 87. Und es ist auch Ausgang der es ist auch Ausgang der Endzeitrede. Jesus bezieht sich so oft auf Daniel. Ich persönlich bin der Meinung, dass das ganze Geschehen der Endzeit seinen Ausgang in Daniel 8 hat. Da ist sehr vieles noch nicht erfüllt. Und oft steht dort, dass es noch in die Zeiten des Endes reicht. Und dann ist das Alte Testament der Ausgang aller, oder zumindest mal vorsichtig gesagt, fast aller Heilslinien. Heute haben wir gehört, oder gestern, Adam und Jesus. Dann Abraham und der Glaube. Das sind alles Dinge, die ihren Ausgang im sogenannten Alten Testament haben. Und insbesondere die hebräische Sprache, das ist eine prophetische Sprache. Ich sage Ihnen zwei Beispiele. Aber zunächst der Buchstabe selbst, das Alphabet, und viele oder einige Kapitel sind ja nach dem hebräischen Alphabet aufgebaut. Beispielsweise Psalm 119. Da sagt einmal wie der Schirmacher, der Buchstabe an sich, das ist der Leib. Die Zahl dieses Buchstabens ist der Geist und das Wort, das Symbol, das Wort, wie es heißt, das ist die Seele. Ist nicht schlecht vielleicht dargestellt. Ich habe es mir mal aufgeschrieben, habe es jetzt wieder abgeschrieben und finde, das ist eine gute Wiedergabe. Aber ich möchte zu diesem prophetischen Zeugnis oder prophetischen Seite der hebräischen Sprache zwei Beispiele sagen. Die hebräische Sprache kennt zum Beispiel nicht die verneinende Befehlsform. Das heißt, du sollst nicht. Das gibt's nicht. Da steht immer, du wirst nicht. Das heißt, eines Tages wirst du das Gesetz doch erfüllen. Und in uns ist es auch erfüllt. Weil wir, wenn wir im Geist sind, erfüllen wir auch das Gesetz. Da gibt es noch eine interessante Sache im Alten Testament der hebräischen Sprache, dass das sogenannte, das nennt sich Waff Konsekutivum. Das heißt, wenn auf ein Verb ein zweites Verb folgt und da steht ein Und davor, ein Waff, dann dreht das die Zeit um. Also ich will ein Beispiel sagen, er ging und er wird gehen. Das Und ist wichtig. Da muss man lesen, er ging und er ging. Oder besser noch, er ging und er wird essen. Vielleicht noch besser. Dann muss man es übersetzen, er ging und er aß. Das ist eine ganz interessante Sache. Ich bemühe mich immer, die ganzen Regeln zu kapieren. Tue mich da ein bisschen schwer mitunter und zu unterscheiden, wo ist das dies und wo ist das jenes. Aber das ist einfach hebräische Sprache. Würden unsere Übersetzer die hebräische Bibel zeitgerecht übersetzen, da würden ganz interessante Sachen herauskommen. Aber das kann man dem Leser nicht zumuten, denn da braucht man eine Auslegung dazu. Dann ist die Schrift, die ganze Schrift, ob ich alles oder Neues Testament sage, spielt keine Rolle. Kein leeres Wort. Das Wort trifft mich, weil es das Wort Gottes ist. Ich persönlich habe mit den Sprüchen manche Probleme. Ich sage auch warum, weil sie mich treffen. Ich kann einen Lasterkatalog irgendwo lesen, da sage ich, das betrifft mich gar nicht, so schlecht bin ich gar nicht. Aber wenn ich in den Sprüchen so manche Verse lese, dann kriege ich einen roten Kopf. Das Alte Testament, auch das Neue natürlich, trifft mich. Es soll mich auch treffen an meinen Schwachstellen. Wie viel haben durch das Wort der Schrift Alten und Neuen Testaments Lebenshilfe und Wegweisung erfahren? Das Wort Gottes ist ein Wort, das nicht leer zurückkommt, so sagt es einmal Jesaja in Kapitel 55. Und wer hätte noch nie ein persönliches Wort Alten und Neuen Testaments für sich gefunden? Wer hätte noch nicht ein Wort der Wegweisung erhalten? Ich könnte mir keinen Bruder und keine Schwester vorstellen, die jahrelang im Glauben steht, die das noch nicht erlebt hat. Dann ist das Alte Testament, bleibe ich mal wieder dort stehen, die Grundlage der Lebensweisheit. Ich denke an die Psalmen. Man sagt, die Psalmen sei Poesie. Ich gestehe euch Ihnen ehrlich, ich kann damit nicht viel anfangen. Aber für mich sind die Psalmen Lebensweisheit. Dann der Prediger, Kohelet. Dann die Sprüche. Es ist eine Fülle von Lebensweisheit darin. Und im Alten Testament, natürlich auch im Neuen, sehe ich, wie Gott mit den einzelnen glaubenden Menschen geht. Und da ist ganz wichtig der Hiob. Bei Hiob schreiben die Kommentatoren von einem sogenannten Tun-Ergehens-Zusammenhang. Das heißt, tue ich gut, geht mir's gut. Das ist der Tun-Ergehens-Zusammenhang. Und der Hiob hat das auch geglaubt. Ich habe doch Gutes getan. Ich habe geglaubt und. Und Satan hat es auch gesagt, er hat Gutes getan. Und jetzt geht mir's auf einmal schlecht. Da stimmt doch was nicht. Und dann beginnt sein Ringen mit dem lebendigen Gott und mit seinen drei Spezialfreunden. So geht's uns auch. Dieser Hiob ist für mich ein so wunderbares Vorbild. Allein schon aus diesem Zusammenhang. Ich kann nicht sagen, Herr Jesus, ich habe dir doch 100.000 Mal gespendet, jetzt kriege ich 1 Million zurück. Das geht nicht. Und ich war so lieb und brav. Habe meiner Mutter immer die Kartoffeln aus dem Keller geholt. Und jetzt das. Es geht nicht. Gott arbeitet mit uns nach seinem Vorsatz und nach seiner Gnade und nicht nach einer Bosheit, die er gar nicht besitzt. Das ist ein Lernprozess, das muss man lernen, das gebe ich ehrlich zu. Es zeigt uns, auch an Josef, aber besonders an Hiob, seine freie Gnade, seinen freien Willen, wie er mit uns umgeht. Und dann ist das Alte Testament der Kampf der Gottesmänner. Den Hiob habe ich schon erwähnt. Aber wie viele andere gibt es und gab es, meine ich natürlich im Alten Testament, die mit ihrem Gott gerungen haben, einen Weg gegangen sind. Denke an Jeremia, kann auch viele andere herausziehen. Und dann ist das Alte Testament der Weg mit Israel. Und das ist ein Vorbild für uns. 1. Korinther 10, eine ganz wichtige Stelle. Was Israel im Fleisch erlebt hat, so sagten schon unsere Brüder und Väter, das dürfen wir im Geiste nach Leben nachvollziehen. Beispiel Amalek, 1. Samuel 15. Vertilge die Sünder. Wir wollen niemand vertilgen, fleischlich, menschlich. Aber wir wollen die Sünde, die Amalekiter sozusagen, in uns vertilgen. Durch die Gnade und die Kraft Gottes im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Und vielleicht das Spannendste ist, Christus im Alten Testament. Ich darf das auch sagen, mein Zugang zum Alten Testament und zur Schrift habe ich über Christus im Alten Testament gefunden. Das ist eine spannende Sache. Habe ich bestimmte Farbe genommen, dann habe ich gesucht. Ja, und das ist ganz einfach. Es geht jedem anderen bestimmt auch so. Warum? Weil wenn ich den Lebenden suche in der Schrift, dann tritt er mir entgegen und dann fängt die Schrift an zu leben. So einfach ist die Formel. Ich meine, Adolf Heller hat ein Buch geschrieben, Christus in dem Buch der Sprüche. Vielleicht auch in dem Psalmen, ich habe das nicht mehr zusammengekriegt. Aber ich muss mal ich muss mal zu Hause gucken. Ja, aber da gibt es ein extra Buch darüber. Ja, das kann sein. Ja. Also jedenfalls, die Brüder haben darüber geschrieben. Und dann sagt es Jesus selber, und diese Stelle möchte ich Ihnen jetzt auch vorlesen. Lukas 24, Vers 44. Und ich empfehle jedem, beim Bibellesen einen Farbstift zu nehmen, besondere Farbe für Jesus, und immer wenn man Bibel liest, wo man Jesus findet, und wenn man später auch vielleicht sagt, eigentlich stimmt es doch nicht ganz, macht nichts aus, die Farbe nehmen, weil der Lebendige einem entgegentritt. So, und jetzt 24, 44 im Lukas-Evangelium. Dies sind die Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht. In dem Gesetz Moses, 5 Bücher Moses, in den Propheten, und die fangen im Alten, im Hebräischen Alten Testament mit Josua an, das sind die vorderen Propheten, Josua, Richter, Samuel und Könige sind die vorderen Propheten, und dann kommen die hinteren Propheten, das dann ab Jesaja die folgenden. Und jetzt kommt etwas ganz Besonderes, und die Psalmen. Damit haben wir auch rein von der Textentwicklung her hier eine Bestätigung, dass schon zur Zeit Jesu die Bibel dreigeteilt war. Psalmen ist der Start der sogenannten Schriftwerke oder Hagiographen. In der ganzen Schrift steht von Jesus. Und dann ist noch etwas, was wichtig ist für unsere Bibel. Das steht in 2. Korinther 1, Vers 20. Die Stelle ist in diesen Tagen mehrfach genannt worden. Und zwar 2. Korinther 1, Vers 20. In ihm ist das Ja, in ihm ist das Amen. So viele der Verheißungen Gottes sind, das ist wichtig. In ihm ist das Ja und in ihm ist das Amen. Gott zur Herrlichkeit durch uns. Wenn Jesus uns die Gnade gibt, dass wir in der Hinausführung der Verheißungen mit beteiligt sind, dann ist es doch heute schon eine wichtige Sache, dass ich auch Bescheid weiß über die Verheißungen. Natürlich kann ich sagen, der Herr wird mir dann schon zeigen, was ich für eine Aufgabe kriege. Selbstverständlich. Aber ich finde, das ist nicht die richtige Einstellung. Wenn ich einmal alle Verheißungen mit ihm hinausführen soll, dann interessiert mich das brennend, was die Verheißungen sind. Wenn irgendjemand im Beruf eine wichtige Stelle antritt, dann will er doch auch wissen, was dahinter steckt, um seine Aufgabe und Pflicht zu tun. Und so ähnlich sehe ich das ja auch. Schon deshalb sollte man die Schrift, das Alte Testament, aber auch die Verheißungen des Neuen Testamentes selbstverständlich kennen. Und dann vermittelt uns die Schrift auch eine Freude am Wort. Natürlich weiß ich, dass wir immer wieder die Schrift wie ein Gesetzbuch lesen. Du sollst, du musst. Ich habe über die ungefähr 88 Befehlsformen beim Apostel Paulus einen schönen Satz gehört. Wenn ich Jesus gehöre, wenn ich bekehrt bin, dann möchte ich doch wissen, wie ich mich im neuen Bund verhalten soll. Ich bin begierig auf diese, sagen wir mal, 88 Befehlsformen, dass ich weiß, was ich zu tun habe. Und er mir nicht nur Halbheiten gibt. Du kannst so und kannst auch anders machen. Nein, das sind auch Lebensregeln, Anweisungen für mich, der ich im neuen Bund mit Jesus lebe. Also sind das auch letzten Endes Freudenpunkte. Nichts Schlimmeres ist, wie man im Unklaren, in der Halbheit gelassen wird. Da lässt uns Gott nicht im Unklaren und in der Halbheit. Freude in Evangelien. Es wird Freude sein über einen Sünder, der Buße tut. Lukas 15, denke ich, steht das. Die Freude der Urgemeinde, selbst die Freude in der Offenbarung, dann die Freude in den Psalmen. Ich muss mir das auch immer wieder vorsagen. Jetzt sammeln wir mal einfach noch ein paar Daten, was das Alte Testament für uns bedeutet. Woher wüsste ich, wenn ich nicht das Alte Testament hätte, den Anfang der Schöpfung, den Anfang von Gott? Woher wüsste ich Adam und Eva? Woher wüsste ich die Prophetengeschichten und die Vätergeschichten? Und woher wüsste ich manche Verheißungen, insbesondere ins tausendjährige Reich, aber dann auch in die Vollendung? Und wie bedeutend sind für unsere Kinder und Kindererziehung, aber auch für die Sonntagsschule, die Geschichten des Alten Testamentes? Was für ein Pädagoge steckt dahinter? Aber auch welche unerschöpfliche Quelle für Lebensweise, Lebensweisheit und Hoffnung. Hoffnung. Weit über den Tod hinaus, schon im Alten Testament, du wirst meine Seele nicht im Totenreich lassen und andere Dinge. Es gilt für jeden Frommen. Spricht er immer wieder von seinen Chassidim, von seinen Begnadeten, seinen Gnadenträger, seinen Frommen, so werden sie übersetzt. Aber auch die Evangelien, ich muss sie immer wieder betonen, weil sie da und dort nicht an erster Stelle stehen. Auch die Gleichnisse, ich würde die gerne mal besser kennen und auslegen können, wie ich es kann. Was für eine Pädagogik steckt dahinter? Viele, um nicht zu sagen, fast alle Begriffe des Neuen Testamentes stehen längst im Alten Testament. Gerechtigkeit, Liebe, Gnade. Jetzt darf ich meinen Standardsatz wiederholen, wenn ich von Gnade spreche. Schade in der Elberfelder Übersetzung, dass das Wort Chesed des Alten Bundes mit Güte übersetzt wird und nicht mit Gnade. Es ist der Fachausdruck für Gnade im Alten Testament und leider ist er mit Güte übersetzt. Natürlich, er heißt auch Liebe und Güte, ich weiß das. Also erst heißt es Gnade. So, aber dann die Wahrheit, der Glaube und. Natürlich gibt es auch ein paar Stellen und Begriffe, die kommen nicht im Alten Testament vor, selbstverständlich. Der Vorsatz Gottes, das ist natürlich etwas, was Paulus gebracht hat. Oder wie wir von unserem Bruder Kernchen hörten, die Koinonia, das ist auch kein Wort des Alten Bundes. Die Gemeinschaft hat mich natürlich gereizt, musste ich nachgucken, ist klar. Ich glaube in vieles, aber auch nicht alles. Ich habe mein hebräisches Lexikon dabei, weil ich ja diesen Vortrag habe, habe ich halbe Büchersammlung mitgeschleppt und habe nachgeguckt. Also es gibt so andeutungsweise, aber ganz genau trifft es nicht. Also Chaver zum Beispiel wie Hebron, das wäre so ein Wort, aber ist doch nicht Koinonia. Das Neue Testament, Paulus, fordert mich auf, Psalmen zu singen. Epheser 5, Vers 19, Kolosser 3, 16. Ja, wie soll ich die denn singen, wenn ich das Alte Testament nicht habe? Ich wünschte, ich könnte die Psalmen auswendig. Vielleicht kann sie jemand von uns. Jesus selbst ist das Wort, das Fleisch gewordene Wort, und er hat das Wort gegeben. Das Wort ist siebenfach geläutert. Psalm 12, Vers 6 oder 7. Und wer das Wort verachtet, tut etwas ganz Dummes. Weil Gott reagiert. 1. Samuel 15 steht das, weil du das Wort Gottes verworfen hast, hat er auch dich verworfen. Steht noch viel mehr da in dem Vers. Ich kann den Vers sagen, wenn Sie wollen. 1. Samuel 15. Es ist ein wichtiger Vers. Einer der ganz wichtigen Verse der Bibel. Weil er uns darauf hinweist, Vorsicht beim Wort. Vers 22 und 23. Ich nehme gleich den Schluss und lese nicht den Anfang. 23b. Weil das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König seist. Seit man begonnen hat, das Wort zu verwerfen, die Auswirkungen sehen wir heute. Vielleicht sage ich nachher, es kommt auf den Zeitrahmen an, noch etwas über den Kampf ums Wort. Da werde ich da noch ein paar Sätze dazu sagen. Einfach zur Geschichte. Und dann Jesus und das Wort. Er sagt, die Schrift kann nicht aufgelöst werden. Johannes 10, Vers 35. Die Schrift kann nicht aufgelöst werden. Ich kann heute keine Offenbarung bekommen von irgendwoher und sagen, Gott hat sich's anders überlegt. Das gibt es nicht. Er sagt auch in Matthäus 5, Vers 17 und dann auch 18 noch, kein Jota, kein Hörnlein vom Gesetz wird vergehen, bis alles erfüllt ist. Der Geber wusste, was er getan hat. Wir haben noch viele, viele, viele Schätze in der Schrift zu heben. Viele, viele Schätze. Ach, in den vier Evangelien, ich komme wieder darauf. Die Wunder Jesu, die Begebenheiten, seine modellhaften Handlungen, die Gleichnisse. Ich möchte Mut machen. hineinzusteigen in die Fülle und in den Reichtum des Wortes. Empfehle aber auch, eine gute Übersetzung zu nehmen. Die heutigen Übersetzungen, die Übersetzungen, die alles mundgerecht machen, es ist ein Jammer. Nehmen wir eine gute Übersetzung. Nun habe ich noch einige Themen zu diesem ganzen Thema Schrift Alten und Neuen Testamentes. Ich wollte mit Ihnen auch einen Gang über die Geschichte der Überlieferung der Schrift machen. Mal sehen, wie weit wir kommen. Aber zunächst möchte ich noch eine Frage beantworten. Jesus hat gesagt, die Schrift ist eingegeben. Das hat er. Die Schrift kann nicht aufgelöst werden. Paulus hat den 1. oder 2. Timotheusbrief geschrieben. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Nun könnte man sagen, das betrifft alles das Alte Testament, aber nicht das Neue. Ich möchte Ihnen einige Bibelstellen nennen, wo das dokumentiert, dass auch das Neue Testament durch Schriftworte legitimiert ist. Ich sage schon etwas vorab. Wenn schon die Worte des Alten Bundes und Alten Testamentes inspiriert waren, wie viel mehr die des Neuen? Wenn es heißt, Apostelgeschichte 2, Vers 42, sie blieben in der Lehre der Apostel, nicht der Propheten, der Apostel, dann weist das schon darauf hin, dass das Apostelwort etwas ganz Großes und Gewaltiges ist. Und ich muss auch das Wort aus Epheser 2, Vers 20 bringen. Ich habe es mehrfach rausgestrichen und wieder reingestrichen, weil ich keinen exegetische Tür aufmachen möchte, wo man nachher irgendwelche Problemfälle wälzt. Aber es muss gesagt werden, jener Bau, wo Jesus der Eckstein ist, Epheser 2, Vers 20, der ist aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Und da stehen die Apostel urplötzlich an erster Stelle und die Propheten an zweiter Stelle. Das sind natürlich für mich die alttestamentlichen Propheten. Auch wenn in Epheser 3, Vers 5 die Propheten nochmals kommen. Aber das müssen die alttestamentlichen Propheten sein. Also, die Apostel tauchen auf einmal an erster Stelle auf. Ich gebe Ihnen noch einige Schriftzeugnisse dazu. Ich fange an mit Johannes 21, Vers 24 und 25. Johannes 21, Vers 24 und 25. Und dort steht: Dieser ist der Jünger, Johannes, der von diesen Dingen zeugt und der dieses geschrieben hat. Und jetzt kommt's. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Aha. Sein Zeugnis ist wahr. Wahrhaftiges Gotteswort. Und dann kommt da die Stelle. Es sind aber noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Die sind jetzt nicht in die Schrift aufgenommen worden. Sind aber auch göttlich bei Jesus natürlich. Aber das, was er niedergeschrieben hat, das ist ganz besonders Gottes Wort. Und wenn diese Dinge einzeln niedergeschrieben würden, so würde, dünkt mich, selbst die Welt die geschriebenen Bücher nicht fassen. Schönes Wort. Was der Johannes niedergeschrieben hat, ist wahr? Oder Johannes 1, Vers 17. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben. So ähnlich heißt es dort. Johannes 1, Vers 17. Moment. Denn das Gesetz wurde durch Moses gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesum Christum geworden. Aha, die Wahrheit. Und dazu gehören einfach die Schriften des Neuen Bundes. Und dann hat nach Kolosser 1, Vers 25 Paulus das Wort auf sein Vollmaß gebracht. Ja, wenn schon die Basis unten inspiriert von Gott eingegeben war, dann muss doch erst die Fülle, das Pleroma, das Höchste, die Spitze sozusagen, muss doch auch inspiriert sein. Also auch das Neue Testament. Da gibt es noch eine Stelle. Da heißt es in 1. Timotheus 6, Vers 3 bis 5. Wenn jemand anders lehrt, natürlich, wie es dort steht, als Paulus gelehrt hat, und nicht beitritt den gesunden Worten. Nun ja, so lange könnte man noch sagen, Paulus, ganz nett. Aber jetzt, die unseres Herrn Jesus Christus sind und der Lehre, die nach der Gottseligkeit ist, so ist er aufgeblasen und weiß nichts. Aufgeblasen, das gleiche Wort wie in 2. Timotheus 3, Vers 4. Aha, das ist doch eine ganz besondere Auszeichnung und Legitimierung. Und dann noch ein Wort von Petrus. Sehr interessant. 2. Petrus 3, Vers 16. Und achte die Langmut unseres Herrn für Errettung, so wie auch unser geliebter Bruder Paulus, der nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen seinen Briefen, wenn er in denselben von diesen Dingen redet, von denen etliche schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Aha, da stellt der Petrus die Schriften des Paulus auf die gleiche Stufe wie die übrigen Schriften. Und er sagt nicht welche. Und da sind ganz bestimmt auch die alttestamentlichen Schriften mit gemeint. Es gibt keinen Zweifel. Auch das Neue Testament ist von Gott gewollt und eingegeben. Es ist Wort Gottes. Auch wenn während dieser Schrift einen geschichtlichen Prozess durchmachen musste, einen langen, 400 Jahre bald. Deshalb ist und bleibt es ganz genau so Wort Gottes wie das Alte Testament. So, und nun stehe ich hier vor der Frage, was ich Ihnen noch erzähle. Mein Herz schlägt für das Alte Testament, das gebe ich Ihnen zu. Aber dann schaffen wir das vielleicht nicht mehr heute Abend. Machen wir einfach einmal weiter und ich versuche Ihnen etwas zur Geschichte des Neuen Testamentes zu sagen und dann noch zum Kampf um das Wort. Hier folge ich dem, was man auch in guten und auch von frommen Autoren in solchen Büchern lesen kann. Beim Alten Testament hätte ich Ihnen eine originäre Schau gebracht, aber läuft mir die Zeit davon. Hinter dem Neuen Testament steht eine Geschichte dahinter. Ich persönlich bin der Meinung, auch mit Leuten, die hier gesprochen haben, wie zum Beispiel Carsten Peter Thiede, von dem ich einiges übernommen habe, dass alle Schriften des Neuen Testamentes schon vor dem Jahre 70 fertig waren. Vielleicht ausgenommen der Offenbarung. Und nun kommt ein bisschen gesunder Menschenverstand dazu. Schon früh hat man stark regional begonnen, die teilweise schon als heilig angesehenen zukünftige neutestamentlichen Schriften zu sammeln. Haben vielleicht, das weiß ich nicht, aber da haben die Korinther gesammelt, da haben die Epheser gesammelt, da haben die ersten Bischöfe gesammelt. Und man weiß einfach, dass solche Sammlungen sehr früh entstanden sind. Die jungen Christen brauchten ja Schriftliches, die Apostel waren tot. Und so weiß man schon von der ersten Sammlung ums Jahr 95 nach Christus. Und das Erstaunliche ist, dass die Paulusbriefe immer beieinander waren. Die waren nie auseinander. Und der Alan, bei dem ich das gelesen habe, der sagt, und er sei gegen den Zerriss und Verriss der Paulusbriefe. gibt nach seinen theologischen Kollegen dann ein Bonbon und sagt, er weiß nach nicht, was vor 95 war. Aber er sagt, die waren immer zusammen, wir können sie auch von der Auslegung her nicht auseinanderreißen. Um 180, glaube ich, habe das schon gesagt, haben man einen ersten erste kanonartige Sammlung. Und dann waren Bischöfe da, das waren auch so kleine Herrgötter damals, die haben dann Schreiberschulen gehabt, sogenannte Skriptorien. Da wurde wieder vervielfältigt. Da ging man teilweise auch noch großzügig mit der Schrift um. Die einen haben es ernst genommen, die anderen weniger. Und dann gibt es bald auch Bücher, sogenannten ein Kodex oder die Kodizes. Wir haben Teile davon ungefähr aus dem Jahr 200. Aber immer noch haben wir kein Neues Testament gehabt. Und dann gab es immer wieder Verfolgungen. Die zweitletzte war bei den Kaisern Valerian und Decius, oder Decius und Valerian. Und nachdem die fertig war, zwischen 260 und 303, wurde unheimlich an der Schrift gearbeitet. Und dann kam 303 nach Christus die Verfolgung durch Diokletian. Das war brutal. Das war der letzte Aufstand des Heidentums gegen das Christentum. Da wurden die Kirchen zerstört, da musste alles Schriftliche abgegeben werden. Und dann 313 kam dann Konstantin der Große an die Macht. Und jetzt ging wieder ein Abschreibeprozess los. Aber Alan schreibt, zwischen 260 und 303 wurde die große Arbeit an dem Neuen Testament gemacht. Noch einmal, da haben dann die einen die Offenbarung dazu gemacht, die anderen nicht. Die einen haben dies dazu gemacht und die anderen haben das weggelassen. Und so ist das geworden. Aber je länger, je mehr, so habe ich das aus dem, was ich gelesen habe, herausgelesen, ging es immer mehr auf diese 27 Schriften des Neuen Testamentes hinaus. Da gibt es zwar noch ein Thomas-Evangelium, Petrus-Evangelium, noch einige Dinge, aber wenn man die liest, müssen wir lesen, die Qualität, die fällt massiv ab gegenüber der Bibel. Ja, und dann kommt also Konstantin der Große an die Macht. Und dann dauert es nicht mehr lange. Dann endlich wird das Neue Testament zu einem dem, was es ist. Und zwar, im Jahre 367 nach Christus schreibt der berühmte Athanasius, deshalb bin ich ein bisschen auf den abgefahren, diesmal, wie der Name fiel, das war der Patriarch von von Alexandrien. Ein Mann, der konnte hinstehen. Der hat das Ergebnis des Konzils von Nikäa, und das ist wichtig für uns in der Christenheit, verteidigt und durchgekämpft, hat es zwar nicht ganz geschafft, dass es Lehre der Kirche wurde, erst ein Nachfolger, ein anderer Bischof hat es dann zu Ende gebracht, aber er hat 367 einen Hirtenbrief, einen Osterbrief geschrieben und hat geschrieben, ich sage es mit meinen Worten, Leute, wir müssen endlich die neutestamentlichen Schriften kanonisieren, wir müssen einen Kanon machen, wir müssen endlich aus heutiger Sicht ein neues Testament fertigbringen. Und hat vorgeschlagen, diese 27 Bücher, die wir, oder Schriften, die wir drin haben, Neuen Testament, nun zu einem Kanon zusammenzufassen. Und das hat gefunkt. Er schrieb den Brief 367 und 367 wurde der neutestamentliche Kanon mit 27 Büchern von der ägyptischen Kirche, die damals sehr stark war, angenommen. 382 folgte Rom, 393 Nordafrika, die haben noch eine Synode 419 in Karthago gebraucht und im 6. Jahrhundert die westsyrische Kirche. Nicht gefolgt sind die Ostsyrer, die Kopten und die Äthiopier. Wir können also sagen, ums Jahr 400 haben wir ein neues Testament. Das Neue Testament ist da, der neue Bund. Gott gibt und gab seiner Gemeinde ein Buch in die Hand, das von ihm stammt und von ihm ist. Nun ist natürlich auch hier wieder die Frage, welches ist der richtige Text? Da muss man aufpassen, dass man das Richtige sagt. Ich habe einen Brief bekommen von jemand, der schrieb mir, lieber Bruder Weber, Wir müssen zurückkehren zum alten Textus Receptus. Das war der Text bis ungefähr 1912 in unseren Bibeln. Und müssen zurückkehren zu unserem Text Receptus und irgendeine Handschrift ist in Alexandrien gefälscht worden. Alles andere sind Fälschungen. Der Textus Receptus, ich nenne ihn den byzantinischen Reichstext, wie es ja auch so genannt wird, lässt sich leichter aussprechen, der Text der alten Kirche sozusagen. Und wir müssen zu dem zurückkehren. Und nun wusste schon ein Martin Luther und andere vor ihm. Sein Zeitgenosse Erasmus von Rotterdam, sehr genau, dass dieser byzantinische Reichstext nicht ganz in Ordnung ist. Weil man sehr wohl weiß und vermutet, dass ein Lukian zwischen 260 und 303 sich in Antiochien hingesetzt hat und eine Vorlage, man weiß nicht welche, genommen hat, sie geschönt hat, geglättet, kirchlich geglättet, sprachlich geglättet, kirchlich angepasst und noch ergänzt hat. Und das ist unser Neues Testament geworden. Und alle anderen Handschriften, die vor dieser Zeit sind, die muss man da nehmen, haben alle diese Ergänzungen nicht. Und da steht die Bibelwissenschaft natürlich vor einem großen Problem. So, also Luther wusste es auch. Und dann war ein Mann, der ganz wichtig war in dieser Sache, der sich sehr bemüht hat, ein Neues Testament, einen Standardtext nach dem Willen Gottes herauszubringen. Das war Bengel. Ganz wichtiger Mann. Und das ist erst gelungen, 1898, die Neuherausgabe eines Neuen Testamentes auf der Grundlage der besten Handschriften. Und das war Eberhard Nestle. Seit der Zeit haben wir das griechische Neue Testament. Der Kampf war beendet. Das ist dann nochmals revidiert worden vor ein paar Jahren. Das ist jetzt der Nestle Aland. Man versucht heute die 6000 Handschriftenteile, die man hat, wobei die Hälfte auf den byzantinischen Reichstext gehen, in Computern zusammenzustellen, dann sieht man die ganzen Fehler, wie sie in den Schriften, gewissen Schriften, weiter tradiert worden sind. Und man sieht auch, wo die guten und welches die guten Schriften sind. Und man hat einige sehr gute Schriften, Handschriften. Und auf diesen basieren unsere Bibeltexte. Wir können der Arbeit diesen Forschern vertrauen, das ist meine persönliche Meinung. Wenn auch einige Textstellen, es gibt auch schwierige Textstellen, auf die möchte ich aber jetzt nicht eingehen, aber wenn auch einige Textstellen in der einen griechischen Ausgabe anders sind wie in der anderen. Ein Beispiel. 2. Korinther 1, Vers 12, meine ich, ist es. Da steht von der Einfalt und der Lauterkeit Gottes. Das hat mich immer permanent gestört. Ich habe gesagt, Gott ist nicht einfältig. Das gibt's nicht. Ich soll einfältig sein, ja, aber Gott ist nicht einfältig. Und dann bin ich in den Apparat gegangen, dann bin ich in den Urtext gegangen. Und siehe da, es gibt eine Tradition, die schreibt Heiligkeit Gottes. Ist das die richtige Stelle, 2. Korinther 1, Vers 12? Ja. Heiligkeit Gottes. Und dann habe ich gewusst, jawohl, das ist die richtige Wiedergabe des Nestle Aland, ist an dieser Stelle von mir zu revidieren. Ja, und dann bin ich schon am Ende, fast am Ende mit diesem Teil. Meine persönliche Meinung, die ist nun sehr persönlich, da können Sie anderer Auffassung sein. Meine persönliche Meinung ist die, dass den besten griechischen Text für die Herausgabe eines Neuen Testamentes der Konkordante Verlag hat. Weil er Folgendes gemacht hat, lesen Sie das Vorwort, er hat sich nicht nur alleine, aber er hat sich auch stark auf den Sinaitikus gestützt, aber dort nicht den normalen Text. Der hat, wie Aland schreibt, Flüchtigkeiten und Singulärstellen, also die nur einmal vorkommen in den ganzen Handschriften, sondern auf die sogenannte zweite Hand. Das heißt, da hat einer revidiert, hat einer korrigiert. Und diese zweite Hand hat den besseren Text. Und auf diesen Text stützen sie sich nicht alleine, aber sehr stark. Und da ist meines Erachtens etwas ganz, ganz Großartiges dabei herausgekommen. Sie schreiben auch, dass in Amerika gibt es eine Zusammenstellung aller wichtigen großen Handschriften, sehr schön gemacht. Diese Zusammenstellung haben sie genommen und dann sich sehr stark auf diesen Sinaitikus zweiter Hand gestützt. So, das war meine persönliche Meinung. Sie haben vielleicht eine andere Meinung. Aber wollte es einfach sagen, auf was ich mich gerne verlasse. In dem Büchlein Der Kanon der Bibel, das Dr. Gerhard Mayer herausgegeben hat, ist jetzt auch schon wieder einige Jahre oder 15 oder vielleicht auch 20 Jahre her, da steht hinten am Schluss, dass noch viele urtextliche Schätze nicht gehoben sind. Allein in einer Bibliothek in Leningrad seien über 20.000 Handschriften, griechische Handschriften gelagert, die sind noch unberührt. Und er rät allen jungen Männern, die Griechisch können und Griechisch lernen oder entsprechende Studien machen, sollen Altgriechisch lernen, Bibelgriechisch lernen, um solche Schätze zu heben. Vielleicht gibt es doch noch die eine oder andere Überraschung. Ich würde sagen, 98% haben wir den Text. Vielleicht gibt uns Gott noch ein paar Quäntchen dazu. So, das war jetzt in kurzen Worten die Geschichte des Neuen Testamentes. Ich muss Ihnen gestehen, ich habe ein paar kritische Sachen weggelassen, aber das ist auch nicht wichtig. Wir sind so überzeugt, dass die Schrift von Gott eingegeben ist. Das sollten es nur ein paar Punkte sein, die einfach wichtig sind. Und nun möchte ich noch etwas sagen zum Kampf um das Wort. Ich habe darüber sehr viel gelesen. Und das rechte Ringen um das Wort, um das gute Wort, ist ein alter Kampf. Aber wenn es den Kampf ums Wort geht, geht es nach 1. Mose 2 und 3, sollte Gott gesagt haben. Wenn es in der alten Kirche das Ringen um die rechte Lehre war, dann war es in der Neuzeit das Ringen um das Wort, die Zeit der Bibelkritik. Vielleicht, ich bin noch nicht sehr eingestiegen, aber vielleicht geht die ganze neuzeitliche Sache auf die zwei englischen Philosophen Hume und Bacon zurück, die mindestens eine gewisse Grundlage gelegt haben. Ich will das nicht jetzt behaupten, ich habe es mal irgendwo gelesen. Und dann war ein Mann namens Spinoza im 17. Jahrhundert nicht unwichtig, der begann, die Kritik an den 5 Büchern Mose in die jüdische Gemeinde hineinzutragen, und dafür haben sie ihn in Amsterdam aus der Synagoge entlassen, vornehm ausgedrückt. Aber er ist, glaube ich, in letzter Zeit wieder aufgenommen worden. Man hat ihn revidiert. Der Spinoza geistert noch in vielen jüdischen Köpfen herum. Und dann gab es viele einzelne Namen, die nun die Bibelkritik in die Christenheit hineintrugen. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiges Datum für mich. Ich weiß nicht, wie Bruder Schäfer, der nun Kirchengeschichte studieren müsste, das sieht, aber lassen Sie mich das so sagen, wie ich das sehe. Es ist das Jahr 1753. Für mich ist das ein Jahr des Beginns des Abfalls durch die Bibelkritik. Der Arnold Fruchtenbaum hat in seinem Buch Handbuch der Prophetie mal geschrieben, wann beginnt wohl die Zeit des Abfalls? Und da hat er geschrieben, irgendwo in Amerika hat 1898 einer eine Rede gegen die Bibel gehalten. Eine bibelkritische Rede, und das sei vielleicht der Anfang, er wüsste es nicht. Nun ja, muss ich sagen, lieber Arnold Fruchtenbaum, kommst du mal nach Europa und guckst du an, da kann ich dir das genauer sagen. 1753 übernimmt ein Mann namens Johann Salomon Semler den Lehrstuhl für Neues Testament in Halle an der Saale, wo ein Späner gewirkt hat. Und über diesen Mann, deshalb dieses Datum, und sein Einfluss, seine Arroganz, werden nach und nach durch seinen Einfluss sämtliche Lehrstühle für Neues Testament in Deutschland von bibelgläubigen Theologen leergefegt, und überall kommen bibelkritische, liberale Professoren an die Reihe. Und jetzt werden die Bibeltreuen, werden jetzt Mangelware. Und das geht auf den Einfluss dieses Mannes zurück. Das sieht man oft genug nicht, dass hier ein gewisser Startpunkt war. Und dieser Mann vertrat folgende Meinung, wie alle seine Nachkommen: Die Bibel ist zu behandeln wie jedes andere Buch der Weltgeschichte. Nummer 1. Und Nummer 2. sie muss mit weltlichen, mit sogenannten historisch-kritischen Methoden untersucht werden. Von da an kommt die historisch-kritische Methode ins Gespräch. Immer wieder haben bibeltreue geistliche Persönlichkeiten, Gott sei Dank, unsere theologischen Lehrstühle besetzt, aber es sind nicht mehr viele. Die Auswirkungen sehen wir heute in Kirche und Gesellschaft. Leider werden heute die sogenannten fundamentalistischen Gruppen, die auf dem Fundament der Schrift stehen, in einen Topf geworfen mit anderen fundamentalistischen Gruppierungen aus anderen Religionen. Und da sehe ich auch etwas, dass auch hier ein Endkampf anläuft. Wann weiß ich nicht, aber ich bin der Meinung, dass die Gemeinde bald aus dieser Welt herausgerissen wird. Herausgerissen, das heißt, sie kommt nicht in irgendeiner friedlichen Situation, so wie in manchen Romanen, dass da auf einmal der Pilot weg ist, weil er entrückt worden ist und, sondern das ist eine gefährliche Zeit geworden. Ich möchte Ihnen, oder wollte Ihnen heute ein kleines Bibelpanorama zeigen und möchte Ihnen am Schluss nochmals das Wort aus 1. Samuel 15 sagen. Verwerfen wir nicht das Wort, sondern bleiben wir treu am Wort. Es ist ganz, ganz, ganz wichtig.
Herzlichen Dank. Ich hoffe, dass uns allen das Herz warm geworden ist über den ungeheuren Schatz, den Gott uns in die Hände gegeben hat. Über diesen Reichtum, den wir in diesen Tagen auch immer wieder neu erleben dürfen. Mir ist aber wichtig geworden bei Paulus im 3. Kapitel. Da schreibt er, ich habe euch geschrieben. Was bin ich so froh, dass das Wort Gottes geschrieben worden ist. Ich habe gedacht, wenn das Wort Gottes nur überliefert worden wäre von Geschlecht oder von Generation zu Generation, was würden wir heute haben? Es ist geschrieben. Und Gott hat von Anfang an gesagt, schreibe. Finden wir bei Mose durchgehend bis in die Offenbarung, schreibe. Und dann steht als nächstes da, im Lesen, was ist das so gut, dass wir lesen können? Wie viele Menschen gibt es noch auf dieser Erde, die das nicht können? Wir können das Wort lesen. Würden wir das nur mehr tun? Dann sagt Paulus das nächste, im Lesen merkt ihr, aha, und dann kommt das nächste, mein Verständnis, da kommt dieses innere Verstehen des ganzen Wortes, auch im Blick auf die Geheimnisse. Und so möchte man fortfahren, von dem herrlichen Wort Gottes zu reden. Ich habe bei seinem Vortrag hauptsächlich im ersten Teil gedacht an Karl Geyer. Der hat einmal einem anderen zugehört, nachher sagte er, ich habe Geburtswehen durchlitten. Mit anderen Worten, das Wort hat ihn so angeregt. Er hat am liebsten gesagt, setz dich mal, ich werde weiter sprechen. Nicht?
Weil es ihn angeregt hat.
Ja, ja.
Alles gut.
Nicht? Ja, ja, das war geil. Nein. Was er vom Alten Testament gesagt hat. Wir haben in unserem Hauskreis vor kurzem den Hebräerbrief durchgenommen. Wenn ich da an Kapitel 5, 6 und 7 denke, was dieser unbekannte Schreiber von dem, Melchisedek geschrieben hat. Ich habe immer gestaunt. Ich habe gedacht, so möchte ich gern das Alte Testament lesen können. Aber was der alles geachtet hat, er hat geachtet auf was da steht, er hat geachtet auf was nicht da steht und hat aus allen Konsequenzen gezogen. Was für ein Reichtum entfaltet sich in dem Wort. Da möchte ich gern wie Paulus. Er hat es bekannt. Das bekenne ich euch. Dass ich allem glaube, gleich wie geschrieben steht, und also meinem Gott diene. Wörtlich eigentlich Gottesdienst darbringe. Das ist ein Wort, Geschwister. Dem ganzen Wort zu glauben und so Gott dienen. Wir wollen danken. Gelobet sei dein Name, du ewiger Gott, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und wir danken dir, dass du unseren Glauben auf dieses Wort gestellt hast. Und wir danken dir, Himmel und Erde werden vergehen. Deine Worte werden nicht vergehen. Und so erkennen wir, Herr, dass dein Wort größer ist als das ganze All. Das hast du uns in die Hände gegeben. Ach Herr, wir möchten dieses Wort immer wieder aufnehmen in unser Herz und unser Leben. Und wir möchten dich bitten, mach es bei uns allen zu Geist und Leben. Amen. Amen.